Zahlen reichen nicht, man muss sie auch einordnen. Und ich glaube, dass wenn wir über solche Technologien reden, diese Technologien uns zu einem gewissen Behagen bringen, weil wir ganz am Anfang stehen, die zu verstehen. Und das bedeutet, man braucht viel Einordnung, man braucht viel Theoretisieren erstmal drüber, um überhaupt dann systematisch entscheiden zu können, wie gehen wir damit um? Was bedeutet das normativ? Also welche Gesetze geben wir uns und welche ethischen Normen geben wir uns?
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Diese Folge von Wer jetzt? Entstand in Zusammenarbeit mit dem Progressiven Zentrum Berlin im Rahmen der diesjährigen Inocracy-Konferenz 2019. Die Gründerin der Ethical Tech Society, Lorena Jaume-Palasi, spricht über Algorithmen, Automatisierung und die Einflüsse auf demokratische Prozesse. Wir melden uns heute aus Berlin von der Inocracy 2019. Das Thema ist dieses Mal mögliche Wege für eine demokratische Transformation. Wie können wir eine nachhaltige und inklusive Gesellschaft gestalten? Dazu habe ich mir ein paar Gäste eingeladen. Herzlich willkommen, Lorena Jaume-Palasi.
Dankeschön.
Lorena Jaume-Palasi ist Gründerin der Ethical Tech Society, einer gemeinnützigen Organisation, die das Ziel verfolgt, Automatisierung und Digitalisierung zu erforschen und in Bezug auf gesellschaftliche Relevanz, glaube ich, auch einzuordnen. Sie forschen auch zu Ethik der Digitalisierung und rechtsphilosophische Fragen. Deine Arbeit ist sehr komplex. Wie würdest du sie in einfacher Sprache erklären?
Also im Prinzip versuche ich zu verstehen, wie die Interaktion zwischen Menschen und Programme oder Technologie insgesamt ist und gucke mir nicht nur die Annahmen, die es gibt, wenn man Technologie baut. Da Technologie wird mit mathematischer Sprache gebaut. Ja. Und das ist ebenfalls eine Sprache. Und wie jede Sprache gibt es ganz eigene Annahmen über die Welt, ganz eigene Vorstellungen, aber auch ganz eigene Vorurteile und dann auch ungewollte das, was man Bias nennt, also ungewollte, indirekte Verzerrungen, die zu Diskriminierung führen. Und das gibt es in jeder Technologie, aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Wenn Technologie benutzt wird, wird sie natürlich immer angeeignet. Die Menschen machen etwas anderes aus der Technologie als das, was die Entwickler oder Ingenieure sich gedacht haben. Und das fügt noch dazu ganz neue Verzerrungen. Und ich gucke mir die ganze Geschichte, also das, was man macht, wenn man das baut und das, was passiert, wenn man das nutzt, was auch eine Form von Mitbauen ist. Weil man die Technologie dadurch verändert und mitgestaltet. Das heißt, man kann es nicht mehr, oder aus meiner Perspektive kann man nicht mehr die Technologie so sehen, als wäre etwas, das uns gegenüber steht, sondern es ist eine Symbiose. Es gibt eine Dynamik, die man hat. Mhm. Und dabei natürlich ergeben sich Dilemmas, es ergeben sich Konflikte oder Situationen, wo man denkt, nun, was kann man machen? Und natürlich ergeben sich auch auf der anderen Seite Lücken, ethische Lücken. Also Themen, die vielleicht nicht mal zum Konflikt führen, sondern überhaupt nicht gesehen werden, aber gesehen werden müssten. Und diese
Lücken.
Was ist ein
Beispiel davon? Was gesehen werden müsste, aber nicht gesehen wird?
Also zum Beispiel auf dem Weg hierhin, da habe ich mir jetzt Meldungen angeschaut. Da hat eine Schülerin erzählt, eine afroamerikanische Schülerin. Sie haben in der Schule in Naturkunde gelernt über die Lyme-Krankheit. Das ist eine bestimmte Krankheit, das auch bestimmte Muster auf der Haut, wenn sie anfängt, hinterlässt. Und sie hat gefragt, wie sieht das bei Menschen mit dunklerer Haut aus? Weil der Lehrer hat erstmal Bilder gezeigt aus dem Internet und die waren alle nur weiße Haut. Und das sieht wirklich wie so ein Kreis aus und einen rötlichen Kreis auf weißer Haut. Aber das ein rötlicher Kreis auf dunkler Haut, sieht nicht so aus. Also dunklere Haut zeigt auch nicht rot, so wie weiße Haut das zeigt. Und sie hat gefragt, wie sieht es da aus? Der Lehrer konnte das nicht erklären. Dann hat sie gegoogelt und sie konnte auch kein Bild finden dazu. Und das zeigt sich in der Medizin, wenn wir anfangen oder mit welchem Duktus oder welches sozusagen Ausgangspunkt man anfängt zu forschen, zu katalogisieren, zu visualisieren und wer eigentlich aus dem Raster fällt beziehungsweise erst als letztes drankommt, um untersucht zu werden. Und dann auch als Teil einer sozusagen Palette von Standards gezeigt wird oder nicht. Und einfach die Standard, das Standardbild in den Standardmedizinbücher ist weiße Hautfarbe Bücher. Ja. Also weiße Hautstandards, die gezeigt werden. Es wird nicht mehr eine Palette von verschiedenen Hautfarben gezeigt. Und das widerspiegelt sich natürlich auch in dem, was Google dann findet und zusammen indexieren kann.
Wie würdest du so ein Problem jetzt angehen als Ethical Tech Society? Wie würdest du das lösen?
Wir würden auf verschiedenste Art und Weise das angehen. Aber der erste Schritt ist natürlich, mehr solche Hautbeispiele zu zeigen, die einfach die gesamte Palette an Hauttypen abbildet. Das ist der eine Punkt. Und das bedeutet, dass man erstmal darauf sensibilisieren muss, dass man erstmal nicht nur mit solchen Suchmaschinen reden muss, sondern primär dann mit den Quellen, die solche Bilder produzieren, also tatsächlich mit der Medizin. Dafür gibt es verschiedene Rahmen, in denen man das machen kann. Also es gibt Briefe und Empfehlungen, die man an die WHO schreiben kann, also an die Organisationen im Gesundheitssektor in den Vereinten Nationen, um zu versuchen, da erstmal das global anzugehen, weil das ist ein globales Problem. Und dann auf der anderen Seite muss man oder kann man dasselbe auch lokal machen. Also sich angucken, wie viele Variantentypen haben wir hier in Deutschland? Haben wir haben wir da entsprechende Institutionen, an denen man sich melden kann und sowas auch schicken kann? Und normalerweise, um solchen Impact zu holen, muss man eigentlich gucken, dass man auch pressetechnisch das auch sichtbar macht. Und das bedeutet, dass wir auch mit der Presse reden, um solche Sachen dann auch in Mitte der öffentlichen Aufmerksamkeit zu platzieren.
Das heißt, im ersten Schritt geht es einmal um Sensibilität und Wahrnehmung zu schaffen bei den entsprechenden Stakeholdern. Das heißt,
nicht nur, aber in so einem Fall auf jeden Fall.
Was wäre der allgemeine Zugang, wenn es nicht nur auf Gesundheitsthemen denkt?
Es ging davon ab, die meisten Technologien sind extrem kontextabhängig. Bei manchen Technologien sind die Probleme in der Konzeptionalisierung. Bei anderen, wie in dem Beispiel hier, sind es Probleme in der Datenbank und in der Herangehensweise, die extrem gebiased ist. Und bei anderen Themen geht es darum, dass man einfach nicht versteht, vielleicht was da passiert und das ist keine und die Feststellung, dass zu sensible Themen sind, um keine Aufsichtsruhe zu haben oder auch keine ordentliche Governance über die Daten, die Strukturen, die Interaktion mit den Menschen, die solche Technologien beherrschen. Also zum Beispiel, wenn es darum geht zu verstehen, es gibt neue Konzepte, die glauben, dass wenn man die Länge der Nase, die Länge der Ohren misst, dass man etwas aussagen kann über die Plausibilität einer Aussage.
Das war ja früher eine Theorie, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das haben wir versucht im 19. Jahrhundert als Wissenschaft zu katalogisieren, das hieß Kraniologie. Und bereits vor dem Dritten Reich wusste die Wissenschaft, dass das keine Wissenschaft ist. Das hat nun nationalsozialistische Wissenschaftler zu Zeiten des Dritten Reiches trotzdem brachial versucht, zu widersprechen und den Beweis zu liefern. Auch in den 60er und 70er haben wir auf genetischer Ebene und Biomolekularebene versucht, auch da nochmal zu gucken, ob es irgendetwas dran ist an diese Theorien der Kopfform und Kopflänge. Und es ist erneut verneint worden. Diese Methoden haben keine Korrelation und sagen nichts aus über die sexuelle Orientierung, über die Intelligenz, über die moralische Güte.
Kriminalneigung.
Ja, das ist, glaub ich, auch, genau. Ja. Das sagen überhaupt nichts, aber die kommen jetzt nochmal um die Ecke. Also es gibt tatsächlich chinesische Papers, die versucht haben, anhand der Analyse der biometrische der Biometrie sozusagen eines Gesichtes zu zeigen, wer eine Physiognomie hat, der kriminell sein konnte. Das machte die Runde vor 2,5 Jahren, aber wir hatten auch vor einem Jahr auch eine Debatte darüber, inwiefern man nicht durch Analyse der Gesichter man etwas über die Sexualität eines Menschen aussagen konnte. Oder die sexuelle Orientierung vielmehr. Das war eine Studie von Michael Kuczynski, der Entwickler von Cambridge Analytica. Ah. Und das wurde rezipiert, als wäre es eine ernsthafte wissenschaftliche Studie. Mehr und mehr haben wir solche Konzepte und da brauchen wir gar nicht die Daten zu
Warum gucken. Kommt es wieder auf, obwohl es schon 100-mal widerlegt wurde?
Weil wir jetzt Ingenieure haben, die mehr und mehr Sachen für sehr unterschiedliche Sektoren programmieren, worüber sie natürlich die Sektor, das Sektorwissen, den kontextuellen Wissen nicht haben. Und das ist natürlich ein Problem, weil Ingenieure können im Prinzip alles berechnen. Man kann auch die Paarungsverhältnisse der Störche in Japan korrelieren an die Noten der Studierenden in Bielefeld. Ob das aber eine tatsächliche Korrelation ist, das wage ich zu bezweifeln, aber das kann man machen. Und genau in diesem Duktus arbeiten viele Ingenieure, nicht aus Bosheit, sondern aus dem Glaube, dass sie etwas anbieten können in dem Sektor und auch aus der Situation heraus, dass wir in Europa eine Landschaft haben, in dem die KMUs, also die kleine und Mittelstandsunternehmen, diejenigen sind, die Technologien entwickeln, die dann als Komponente zu alle möglichen Unternehmen geliefert werden, die etwas automatisieren wollen oder die sich digitalisieren wollen. Das heißt, wir haben eine schwierige Konstellation, weil auf der einen Seite haben wir KMUs, die von Technik verstehen,
ja.
Und auf der anderen Seite haben wir den entsprechenden Sektor, der Domain, wo die Leute dann diese Technologie implementieren wollen. Und Josef Weizenbaum sagte einst, dass wenn wir über künstliche Intelligenz und Digitalisierung reden, also solche Programmiersysteme, dass wir da über soziotechnische Systeme reden. Sie sind kontextabhängig, sie haben eine technische Dimension, aber sie haben auch eine soziale Dimension und sie funktionieren nur gut, wenn man beides erfasst hat. Sonst bleibt es eine
sehr einseitige Betrachtung.
Ja.
Wie ist die Ethical Tech Society entstanden? Ist es von einem konkreten Problem ausgegangen oder hast du dir schon länger überlegt, sowas bräuchte?
Ich habe davor, also die Ethical Tech ist, wir sind eine Initiative, wir sind mit in der Gründung. Ich habe davor eine NGO mitgegründet namens Algorithm Watch. Und da haben wir Prozesse der Automatisierung betrachtet. Mehr konzentriert auf nur eine Seite der Bias, des algorithmischen Bias, also mehr, da wird es mehr geguckt auf, welche inhärenten mathematischen Probleme kann ein Algorithmus haben oder können Datenbanken haben. Und die Governance dazu, also sprich, inwiefern können schlecht interpretierte Outputs aus solchen Technologien auch zu Problemen führen. Und wir haben auch da unter anderem zum Beispiel Methoden entwickelt, um Technologien, die uns nicht sozusagen offen stehen, auch ein bisschen zu ergründen. Also wir hatten damals während der Bundestagswahlen 2017 haben wir den Leuten darum gebeten, dass sie uns deren Browser spendieren. Wir haben dafür ein Add-on gebaut und mit diesem Add-on haben wir 6-mal am Tag dann die Browser durchsucht, um mit bestimmte Schlüsselworte, also Keywords, und dann versucht zu verstehen, was macht Google eigentlich in diesem Zeitraum.
Also wonach suchen sie und was wird unterschiedlich dargestellt?
Genau, bestimmte Begriffe eingegeben und zu gucken, inwiefern gibt es da eine Personalisierung, welche Faktoren scheinen da zu bewegen, um ein Gefühl zu entwickeln. Das ist ein partielle sozusagen eine Teilauditierung auf gewisse Art und Weise. Man kann nicht alles dadurch erfahren. Es ist nun versucht, bestimmte Technologien, wie man so auf Fachchinesisch sagt, reverse zu generieren. Das ist auch Teil des Programms bei Ethical Tech. Wobei da der Blick ist wesentlich holistischer. Also da gucken wir uns auch auf die Mensch-Maschine-Interaktion. Also was bedeutet das? Bei Ethical Tech wird es sehr darum gehen, nicht nur Fakten als Non-Profit, als Advocacy-Organisation, als gemeinnützige Organisation zu schaffen, sondern auch Theorien. Also ich sage gerne dazu, dass es eine Fakten- und Theorie-basierte gemeinwohlorientierte Initiative. Es geht darum zu verstehen, welche Daten sind da und wie sieht sozusagen der soziale Konflikt, wie sieht die tatsächliche Interaktion von der Programmierung bis zur Nutzung von Technologien auf der Welt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite Zahlen reichen nicht, man muss sie auch einordnen. Und ich glaube, dass wenn wir über solche Technologien reden, diese Technologien uns zu einem gewissen Behagen bringen, weil wir ganz am Anfang stehen, die zu verstehen. Und das bedeutet, man braucht viel Einordnung, man braucht viel Theoretisieren erstmal drüber, um überhaupt dann systematisch entscheiden zu können, wie gehen wir damit um. Was bedeutet das normativ? Also welche Gesetze geben wir uns und welche ethischen Normen geben wir uns?
Du arbeitest auch viel im öffentlichen Bereich. Mhm. Wie wird das Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel dort aufgenommen?
In der Öffentlichkeit oder im
öffentlichen Sektor? Verwaltung.
Unterschiedlich. Auf der einen Seite mit gewisser Angst, die Angst, dass das zu viele Probleme bringen kann, weil es viele Daten braucht und das eventuell schlecht angesehen wird oder man nicht genau weiß, was das bedeutet und wie man das dann im eigenen System und in den eigenen Verfahren einbringen kann. Andererseits gibt es Faszination, das Versprechen ist ja, es bietet Assistenz an, man wird Sachen viel systematischer machen können, viel effizienter und konsistenter, und das ist nicht anders als im privaten Sektor. Also es gibt jede Menge Projektionen, die wir machen auf künstliche Intelligenz, und die Wirklichkeit ist eine viel nüchterne.
Welche wäre das?
Künstliche Intelligenz braucht viel manuelle Intelligenz, damit es funktioniert. Das heißt, man braucht viel Handarbeit, viel Nein sagen, viel einkalibrieren, es braucht viel Aufsicht und sogenannte Feedback Loops, wo man immer wieder guckt, wie ist die menschliche Interaktion jetzt, und die Interaktion verändert sich ja mit der Zeit. Das heißt, das Verhalten von Menschen einem bestimmten Programm gegenüber zum Zeitpunkt X ist anders als zum Zeitpunkt Y. Und das muss man im Blick haben. Und natürlich, einerseits bietet das Assistenz, aber eben diese Dimension der Handarbeit führt dazu, dass die eigenen Korrekturen gegenüber der Maschine, ne, die eigenen Korrekturen, die man machen muss, manuell gegenüber dem Programm, um das zu kalibrieren, auch ein Stück weit eine Automatisierung der eigenen Arbeit ironischerweise implizieren.
Diese Korrekturen, die liegen ja auch wieder in einer Verzerrung.
Klar, die bringen auch mit sich eine gewisse Verzerrung, das ist auch ein zusätzlicher Punkt, das ist ein Hinterherhinken immer, wie es bei allen menschlichen Prozessen ist. Und es ist eben, es führt vor, dass wenn wir etwas automatisieren, dass das nicht nur bedeutet, dass eine Maschine einfach jetzt für uns automatisch etwas übernimmt, sondern es bedeutet auch, dass ein Teil unserer Arbeit, und zwar ein Teil der menschlichen Arbeit, auch sich an diesem Kontext anpassen muss und man dann auch in der eigenen Arbeit monotoner sogar als zuvor arbeiten muss. Nicht in allen Dimensionen, aber in einigen. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Also wir werden, wenn bei dieser Diskussion über die Zukunft der Arbeit mit künstlicher Intelligenz, werden wir viele der Effekte, die wir jetzt bereits haben, auch nicht loswerden. Mhm. Es wird weiterhin Jobs geben, wo man sehr monoton arbeiten muss, wo neue Formen der sozusagen des dehumanisierenden Klick-Proletariats weiter vorhanden sein werden. Und es ist unklar, inwiefern dann Automatisierung uns Arbeit abnimmt. Ich würde nicht sagen abnehmen, aber ja. So Automatisierung, künstliche Intelligenz kann Menschen nicht ersetzen. Gar nicht. Es macht andere Fehler als Menschen. Wir machen unterschiedliche Fehler. Und wir ergänzen uns. Ja. Und das ist gut, weil diese Ergänzung führt zu besseren Ergebnissen. Aber zu einer Reduktion von Arbeitskräften führt, das ist unklar. Das ist alles eine Prognose. Es wurde dasselbe prognostiziert über die Einführung der Waschmaschine und des Ofens für die Hausfrau und des Staubsaugers, will ich sagen, für die Hausfrauen. Und wir haben dann gesehen, dass das ganz und gar nicht der Fall war. Es hat einfach die Standards der Sauberkeit erhöht. Es hat dazu geführt, dass Haushalte sauberer würden. Frauen mussten aber weiterhin genauso viele Stunden am Haushalt arbeiten. Das hat nicht dazu geführt, dass mehr Frauen dann tatsächlich in die Berufswelt kommen konnten, weil das Problem lag auch nicht daran.
Weil es ist oft die Annahme von künstlicher Intelligenz und Automatisierung, dass gerade die monotone Arbeit wegfallen wird, weil die sehr maschinell verwertbar wäre, aber anscheinend
gerade nicht. Also gerade wir sehen nicht. Das mit Siri zum Beispiel. Siri, damit es funktioniert, braucht jede Menge manuelle Arbeit von Übersetzer, von Leuten, die verschiedene Sprachen können oder in verschiedenen Sprachen auch arbeiten, die immer wieder korrigieren. Und man hinkt immer diese Sprache hinterher. Das ist ja auch ein Thema.
Zum Abschluss würde ich dich gerne noch um deine Einschätzung zur Demokratie bitten. Welche Probleme oder auch Möglichkeiten für positive Entwicklungen siehst du in diesem Zusammenhang mit Ethik und Technik?
Wir haben in Demokratien immer eine Schwäche gehabt. Wir haben Demokratien in einem methodologisch betrachtet sehr individualistischen Weg entwickelt. Also Demokratien sind Gesellschaften und Gesellschaften haben dann natürlich eine individualistische Dimension. Das haben wir sehr geschützt in Demokratien geradezu. Die Gewährleistung von Grundrechten ist einfach der Angelpunkt, in dem Demokratien sozusagen sich unterscheiden lassen von Nicht-Demokratien. Und der Schutz des Individuums gegenüber der Übermacht des Staates. Auf der anderen Seite aber haben Demokratien, wie alle anderen Gesellschaften, eine kollektive Dimension. Denn eine Gesellschaft ist mehr als die Summe ihrer Individuen, auf dieselbe Art und Weise wie der Wald mehr ist als die Summe aller Bäume. Und diese Dimension, die haben wir wenig berücksichtigt. Das ist eine Schwäche. Wir haben wenig darüber nachgedacht, was für gesellschaftliche Werte wollen wir haben, was für gesellschaftliche Prämisse definieren die kollektive Dimension des Demokratischen. Darüber haben sich viele Wissenschaftler beschwert. Bereits in den 60er Jahren haben Foucault auf die individualistische, auf die sozusagen minderheitsrücksichtslose Form von Demokratien, auf die Probleme von Standardisierung und Bürokratisierung. Philippa Foot, eine Philosophin der 80er Jahren, hat bereits auch immer wieder klar gemacht, es gibt eine Dimension des Kollektiven, das betrachten wir gar nicht. Und solche Technologien amplifizieren gerade diese Schwäche, weil solche Technologien kennen Individuen nicht, sind Standardisierungstechnologien, und Standardisierungstechnologien sind Technologien für Kollektiven, für das Management, für das Verwalten von feingranularen, aber eben
Kollektiven. Also was du vorher gemeint hast mit, wir ergänzen uns in unseren Fehlern und Stärken.
Ja, also ein algorithmisches System standardisieren oder benötigen sozusagen erstmal eine Standardisierung, eine Kategorisierung, damit sie operieren können. Und wenn wir einen Standard bauen, heißt das, dass es darum geht, Durchschnitte abzubilden. Es geht nicht darum, persönliche Partikularitäten abzubilden. Es sind feingranularere Kollektive als das, was bis dato gemacht würde, aber es sind eben nur kollektiv abbildende Technologien. Und das bedeutet, dass man mit normativ betrachtet, mit individualistische Bewertungsmaßstäbe, man nicht weit kommen wird. Wir brauchen da Bewertungsmaßstäbe, die diese kollektive Natur und Dimension dieser Technologie versteht und ergreift. Und das bedeutet, dass die Hausaufgabe, die davor offenbar umso mehr offen bleibt und auch am dringendsten gemacht werden muss, nämlich wirklich tatsächlich zu gucken, was ist das gesellschaftliche Bild einer Demokratie? Was ist...
Da gibt es ja sehr unterschiedliche Visionen.
Richtig.
Was es sein soll oder kann.
Ja, aber Staaten werden eigentlich gegründet und legitimiert durch gesellschaftliche Bilder. Sie werden nicht legitimiert durch Bilder, durch Wunschkonzerte von Partikulärinteressen, sondern da gibt man eigentlich Visionen, wie du schon sagst. Und das bleibt uns jetzt genauer zu explizieren. Und nicht nur die Bilder, sondern auch die Werte, die diese Bilder beherrschen, also die diese Bilder sozusagen regieren und leiten.
Lorena, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.